zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Auch diese Woche wieder mit Simon
und Lukas Klette.
Ja, danke sehr. Ja. Simon, ich habe ja versprochen letzte Woche, dass ich diese Woche nochmal ein paar Fun Facts aus dem Hut zauber über den Bart.
Ja, ich habe mich auch schon gefreut darauf. Jetzt ja. Bitte liefer ab, mein Freund.
Das erste, was ich gelesen habe, was ich ganz lustig fand, war eigentlich nur wegen der Formulierung: Im Mittelalter konnte das Berühren des Bartes eines anderen Mannes ein Duell auslösen.
Ja.
Ja, ich frage mich, ob man das so bewusst gemacht hat, so nach dem Motto, mal so richtig reingreifen, ne? Oder ob das eher so war, ups, Entschuldigung, Sie wissen schon, dass das ein Duell nach sich zieht. Morgen um 12 beim Bart des Propheten. Ja, was zum Thema bärtige Frau auch sehr interessant ist, ne? Weil wir sagen ja, Offenbart richtet sich ja nicht nur an Männer, sondern eben auch an die Frau. Ja. Mhm. An die allgemeine Frau. Der längste Damenbart, der je gemessen wurde, maß ganze 30 Zentimeter.
Alter. Warte, ehrlich jetzt? Warte, ich brauche gerade einen Zentimeter. Ich muss das wissen. Wo ist denn? Wenn man die Wohnung einpackt, findet man nicht mehr. Was? Das ist ja, mein Gott! Warte, jetzt muss ich mal mein Bart kurz nehmen.
Aber diese Aussage hat keine Quellenangabe, Simon. Ja, bevor du jetzt nachmisst, also ein männlicher Bart wächst im Jahr durchschnittlich 13,9 Zentimeter.
Ja, ich hoffe, dass die Frau nicht 3 Monate hat nur wachsen lassen. Das ist ja furchtbar. Warum rasiert die sich nicht?
Aber das ist, komm, das ist ohne Quellenangabe. Wer weiß, was für ein Bart und was für eine Frau das war. So, und was hier noch interessant war zum Thema Bartökonomie, ne? Durchschnittlich verbringt ein Mann 3.350 Stunden seines Lebens mit Rasieren.
Wie viele Stunden?
3.350.
Lukas, das gilt nicht für uns.
Genau, wir sparen richtig Zeit.
Richtig. Und schon wieder sehen wir den ökonomischen Vorteil im Bartwuchs. Man kann Leute nicht nur wegstarren, ja, oder Duelle auslösen, indem man unsere Bärte anfasst, sondern man spart Zeit. Ja,
man spart richtig Zeit.
Warum haben die von der FDP eigentlich sich alle rasiert? Wir haben ja jetzt hier haben wir NRW-Wahl, ja, und die ganzen FDP-Visagen, die man auf den Plakaten sieht, sind ja alle nackig rasiert.
Ja.
Wo sparen sie Geld, ja? Denn an den Kindergärten und sonst wo wollen sie Kindergärten
sparen? Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass sehr viele Schwaben Bart tragen, um Zeit zu sparen.
Ja. Ich hoffe, dass das jetzt eine Runde macht und nur noch bärtige, reiche Männer durch die Gegend laufen. Das ist auch gut. Ja, du weißt schon, was ich meine.
Gut. Offenbart. Ja, Simon, und bei dir geht's ja eigentlich Ende der Woche los.
Ja, es geht Ende der Woche los. Man kann eigentlich nichts weiter dazu sagen. Ich bin irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich auf Essen reagieren soll. Der ein oder andere hat's vielleicht schon mitbekommen. Ich mag Berlin lieber als Essen. und man ahnt es ja, ich habe mir das schon so vorher gedacht, wenn ich weggehe, dass mir mehr und mehr Dinge, die mir bisher an Essen weniger gut als in Berlin gefallen haben, dass mir plötzlich alles gefällt, ja, weil man so wie so ein Tourist auf eine Stadt guckt, ist ja alles schön, alles toll. Aber ich freue mich einfach nur total. Und wenn meine Freunde aus Berlin kommen und mich hier abholen, es wird einfach ein großes Fest für mich. Wer Breaking Bad, die Serie, geguckt hat, ja, von der ich glaube, das ist wirklich die bestgeschriebene Serie überhaupt, ist die letzte Szene bei Breaking Bad, Staffel 5, letzte Folge, ich glaube Folge 17, wenn Jesse mit dem Auto vom Parkplatz fährt. Und seine Reaktion, die er dann hat, wird meine Reaktion sein, wenn ich das Gaspedal auf Blech runterdrücke. Ja, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Es waren auch sehr aufregende Jahre hier, aber ich bin Berliner und ich gehöre dahin. So sieht das aus.
Das ist gewisslich wahr und ein Wort, das glaubenswert, um Luther zu zitieren. Ja, weißt du, Simon, weißt du, was noch ganz toll daran ist? Wir sehen uns Ende der Woche auch.
Stimmt, ich habe ja mit dir schon ausgemacht, dass du ja quasi um 4 Uhr morgens vor meiner Haustür stehst, vor meiner neuen.
Ja, schauen wir mal. Ja,
ich bring dir einen Kaffee mit.
Ja, das Problem ist nämlich, Simon kommt ausgerechnet an dem Samstag an dem Kirchentag ist. Ja, vielleicht ist der ein oder andere ja auch von euch da. Vielleicht auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Ist vielleicht
sogar
gut.
Auf jeden Fall die Atmosphäre in Berlin bärtiger knistert, liegt es daran, dass quasi ein Atom und ein Neutron zusammenstoßen, bärtigerweise, und dann fusionieren. Und
genau, wir duellieren uns dann. Ja, genau. Jedenfalls. Ja,
wir begrüßen uns nämlich immer so. Wir zupfen an unserem Bart.
Genau, aber ich habe leider nicht so viel Zeit, da beim Umzug zu helfen, weil Samstagabend, am 27. am Abend, spiele ich in Magdeburg ein kleines Konzert. Da ist so ein Kirchentagsfest im Wissenschaftshafen. Falls jemand von euch aus Magdeburg kommt, kommt doch vorbei, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Ich bin mal sehr gespannt darauf, was da geht, weil so häufig spiele ich keine Konzerte. Aber es wird bestimmt ganz spannend. Und wenn ich dann morgens um 4 bei Simon beim Umzug geholfen habe, dann ist das wahrscheinlich genau die richtige Entspannungsübung am Abend. Ja, genau.
Lukas, du bist ja ein richtiger Weltenbummler, Mensch.
Genau, Berlin und Magdeburg. Unglaublich. Die ganze Welt eines Brandenburgers.
Der Joldene Osten, hallo? Ja.
Ja, ist gut. So, Simon, weißt du, was noch gut ist? Gut. Die Bibel.
Die Bibel und Jesus. Jesus, J, Jeist, alles gut.
Schreibt sich alles mit J. Richtig. Hat alles J geschrieben.
So, bitte. Also, pass auf.
Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Deine Mutter, Simon.
Meine Mutter. Es ist ja eine tolle Stelle. Wir lesen ja,
wie das ist auch überhaupt nicht stereotyp, Simon, dass du jede Woche sagst, boah, krass oder heftig. Oh, ist aber eine tolle Stelle.
Ja, ich finde es halt krass. Weißt du, wenn ich jetzt schon so abgestumpft wäre, ja, ich finde das krass, Lukas. Das wird mich auch immer wieder neu packen.
Dann sag doch mal, so, was du krass findest.
Ja, einmal finde ich es ja krass. Wir lesen die Lutherbibel 2017, ja. Und sie schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Tut mir leid, was ist denn da in der Übersetzung passiert? Jetzt wollten wir das schon modernisieren und es klingt immer noch wie im 17. Jahrhundert. Das ist doch scheiße. So, wollte ich mal nur sagen. Weil ich muss das interpretieren. Ich bin nicht aggressiv, ich bin nur aufgeregt wegen nächster Woche. Also.
Okay.
Genau.
Gut, das findest du jetzt spannend, so den Satzbau, ja?
Nee, ich finde es halt insgesamt sehr geil, die Stelle, weil sie nämlich was ganz Tiefes in mir drin anspricht. Ja, dieses ganze, ich glaube, jeder Jugendliche oder jeder Mann, der irgendwie eine Vergangenheit mit rivalisierenden Banden hatte und der selber in irgendeiner gangartigen Gruppierung drin war, der wird sehr genau wissen, was Jesus hier meint. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das für den allgemeinen Wald- und Wiesenchristen so offensichtlich ist, wie emotional tief und heftig das von Jesus gemeint ist. Und vor allem, wie tief und heftig das für die Anwesenden ist. Ja, weil er hier ja ganz klar sagt: Familie, fuck this. So.
Es gibt einen tollen Titel, Simon. Familie, fuck this.
Ich muss das Bild machen.
Ich notiere mir das.
Ja, danke. Gut, aber es ist ja, ja, und dann geht's los, ne? Also Mutter, da wird's auch nochmal offensichtlich, dass Papa nicht da ist. Also Mutter, Brüder standen draußen und schickten zu ihm. Was schicken die zu ihm? Wahrscheinlich irgend so eine arme Sau, die da gerade in der Nähe ist. Ey, du da!
Ja, also geh mal da rein. Wir würden vielleicht eher sagen, und sandten nach ihm, ne? Also sie schicken jemand los. Ja.
Ja, genau. Und ließen ihn rufen. Das heißt, sie sind ja draußen. Ist Jesus immer noch im Haus? Wir waren ja letzte Woche dabei, dass Jesus in irgendein Haus ging.
Genau.
Ist er noch da drin?
Könnte sein. Das Interessante daran ist ja, dass sie, als er im Haus war, schon mal kamen, ne?
Und wollten ihn ergreifen. Klappte wahrscheinlich nicht. So müsste man zumindest jetzt annehmen.
Ach nee, pass auf, jetzt verstehe ich das.
Na bitte.
Beim ersten Mal stehen sie noch gar nicht vorm Haus. Beim ersten Mal heißt es nur, als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. So, also, das dauert ja, ich weiß gar nicht, wie weit wie weit das entfernt ist voneinander. Es ist Nazareth in Galiläa und irgendeine andere Stadt in Galiläa. Vielleicht ist es auch Kapernaum wieder. Wer weiß. Auf jeden Fall dauert das ja einen Tag oder so, bis sie da sind. Oder einen halben. Mhm. Und Jesus hält also die Rede. Ja, spricht über die Dämonen und mit den Schriftgelehrten aus Jerusalem, den hohen Gästen, ja, die jetzt mal nach Galiläa runtergekommen sind. Ja, die Superintendenten, Bischöfe und Dekane sind aus der Hauptstadt in die Region entsandt und haben dort den Widerling zur Rede gestellt. So, und jetzt kommt auch seine Familie endlich an und sagt, ey, wir haben gehört, dass da was nicht stimmt. Lasst uns durch. Schick, nee, beziehungsweise sie haben es ja nur gehört, ne? Sie waren selber ja noch nicht in Kontakt damit. Sie wissen gar nicht, was da los ist. Sie haben nur gehört, dass 1000 Leute sich um Jesus scharen und er nicht mehr zum Essen kommt. Vor lauter Action. Ja, sind jetzt angereist und die trauen sich auch offensichtlich nicht so ins Haus reinzugehen, sondern sagen, ey, können Sie bitte mal den Jesus da rausholen?
Und das heißt, da kommt jetzt irgend so ein Typ rein, ja, Jesus sitzt da mit seinen Leuten, die können immer noch alle wahrscheinlich nicht essen, man weiß es nicht.
Das Haus scheint irgendwie auch voll zu sein, weil hier heißt es ja, das Volk saß um ihn. Also es saßen einfach viele Leute um ihn herum.
Vermutlich, ja, also wenn sie um ihn rumsitzen, davon können wir ja ausgehen, diesmal haben sie ihn nicht betatscht, sondern er hat das Wort gepredigt.
Er hat gesprochen, ja. Eben gerade noch über die Dämonen, ja.
Genau, er stellt euch vor, Jesus hält gerade so eine heftige Rede und alle sind voll gebannt und dann bist du die arme Sau, die in diesen Raum reinkommt und sagt, deine Mutter ist vor der Tür, komm mal raus.
Ja, oder vielleicht war es auch so wie stille Post, ja, also hier steht ja auch, sie sprachen zu ihm, ja, also alle so, hey, der hat auch Eltern, der hat auch eine Mutter und seine Brüder und die sind jetzt alle da, abgefahren, so, vielleicht haben auch einige gedacht, oh, schnell mal raus, mal kennenlernen, ob die auch so krass sind oder so.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Was mir noch aufgefallen ist, in dem Bericht von Markus steht erstmal nur, es kamen seine Mutter und seine Brüder. Ja. Und bei dem, was das Volk dann sagt, ist, siehe, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Also, kann zwei Sachen bedeuten. Entweder das Volk hat dieses stille Post-Ding nicht richtig hingekriegt oder auf einmal waren noch Schwestern dabei, die vorher nicht dabei waren. Oder Markus lässt einfach die das aussprechen, was er selber nicht erwähnt, weil er sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Standards der Geschichtsschreibung verpflichtet sieht. Das Spannende bei Markus ist ja, dass die Frauen erst ganz am Ende des Evangeliums auftauchen. Er schiebt quasi nochmal schnell nach. Da waren übrigens die ganze Zeit Frauen dabei.
Also, und man muss ja jetzt muss man ja vorweggreifen, aber wirklich ganz wichtig in Geschichtsschreibung ist, eine Frau hatte ja quasi überhaupt gar keine Aussagekraft. Also, wenn Frauen irgendwas sagen, ist es halt immer, als weiß ich nicht, als würde ein Zweijähriger reden oder so. Ja, es hat halt überhaupt gar kein Gewicht in der Antike. Heute nicht, ja. Bevor mir jemand Wort um den Mund umdreht. Aber, genau, nee, und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig mit den Frauen. Jetzt sind aber schon Schwestern noch mit da draußen. Könnten natürlich auch die Uschis von den Brüdern gewesen sein. Ja, und die können sich das nur nicht vorstellen.
Das kann
ist auch egal.
Ja.
Die Uschis, ey.
Wie auch immer, das ist.
Wurscht ist, Fakt ist, es sind auf jeden Fall alle
genau,
da.
Genau, aber erstmal interessant, ja. Jesus hat einen Haufen Brüder und er hat Schwestern. Ich dachte, er ist der Sohn Gottes. Simon.
Was denn da los? Hatte denn seine Mutter schon ein Kind vor Jesus?
Nein.
Vermutlich nicht, zumindest weil sie war ja eine Jungfrau.
Genau, nach Markus, nach Matthäus und Lukas hatte sie das nicht.
So. Und dann, offensichtlich, Jesus kommt zur Welt und dann sind offensichtlich noch reichlich Kinder entstanden. Das heißt, die Vermutung, dass es einen Ehestreit gab, nachdem irgendwie er gesagt hat, musst du mit dem Herrn fremdgegangen, gab's nicht. Ja? dann ist der Josef, oh Gott, ich bringe mal Namen durcheinander.
Ja, das
war Josef, ne?
Genau.
Josef hat sich dann nicht nehmen lassen, trotzdem noch mit seiner Frau ordentlich Kinder zu machen.
Hat er sich nicht nehmen lassen, nee.
Hat er sich nicht nehmen lassen? Spricht alles für die Ehe. Großartige Sache, ja. Also auf jeden Fall spricht er total für diese Ehe. Finde ich gut.
Ja.
Und dann sind da ordentlich Kinder bei rausgekommen. Das ist schön. Und es gibt da einige wohl. Das ist ein bisschen krass, weil Jesus ja auch so nicht davon gesprochen hat. Ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass ich persönlich die ganze Zeit von meiner Familie rede, wenn ich Leute kennenlerne, aber wir haben jetzt auch schon bald 3 Kapitel rum und jetzt kommen die so richtig erstmal zu Wort.
Ja.
So. Und auch nicht, weil Jesus es anspricht, sondern weil die sich einmischen. Ja.
So nach dem Motto, die sitzen so am Küchentisch und irgendwann sagt mal so Jakobus, der älteste Bruder von Jesus, sag mal, Muttern, wo ist denn eigentlich Jesus? Ja, gute Frage. Und dann geht sie nach nebenan und fragt mal nach und dann sagen die, ja, wir haben gehört, der ist da gerade so heftig am Predigen, ne? Und die ganzen Leute, die laufen ihm hinterher.
Klingt doch wirklich ein bisschen schwierig, ey.
Und dann ist erstmal so Familiensitzung, was machen wir jetzt? Wir müssen ihn aufhalten. Irgendwas stimmt doch nicht mit dem Jungen. Vielleicht erinnern Sie sich an das, was bei Lukas im Evangelium geschildert ist, wie Maria und Josef mit Jesus zur Passafest in Jerusalem sind und dann nach Hause gehen und auf einmal merken, scheiße, Jesus ist gar nicht mehr da.
Das ist auch so eine geile Stelle. Aber da hat man auch immer ein bisschen den Eindruck, der Junge wird vernachlässigt, ne?
Genau.
Also,
genau.
Die laufen los und erst nach, weiß ich nicht, Tagen kriegen sie mit, der Junge ist nicht
Ich glaube, da steht, ja, ob das Tage sind, aber ich glaube, da steht halt, dass Jesus irgendwie 12 war oder so. Es kann also schon sein, dass sie auch mit anderen Kindern beschäftigt sind, so, zu dem Zeitpunkt, die da nicht erwähnt sind. Mhm. So, und dann, oh Gott, wo ist Jesus? Und finden ihn im Tempel, ne? Und hier ist es auch so, ja. Moment mal, wo ist eigentlich Jesus?
Schon wieder verbummelt. Es ist ja Wahnsinn, ja.
Ja, ist doch der Hammer, ja. Wir lesen die Bibel so und gucken halt immer, na, wo ist Jesus? So, das ist irgendwie das Zentrum. Ja, in Jesus kann man sehen, wie Gott ist. Deswegen gucken wir immer danach. Seine eigene Familie hat ihn häufiger scheinbar vergessen.
Genau, aber sie sorgen sich um ihn oder sie schämen sich für ihn, wir wissen es nicht so genau.
Aber es wäre tatsächlich auch mal eine Frage für so manche Gemeinde. Scheiße, wo ist eigentlich Jesus bei euch?
Oh. Oder das war gemein.
Aber letzte Woche stand in Vers 28, dass den Menschenkindern alles vergeben wird. Also auch mir jetzt, dieser Satz.
Du bist so, ja. Lukas, ich liebe dich ein bisschen.
Ich dich auch, Simon. So.
Ja. Und jedenfalls die stille Post, ja. So, die sitzen ja alle um ihn rum und so. Und wieder mal redet keiner mit Jesus, scheinbar. Nee, stimmt nicht. Siehe, deine Mutter und deine Brüder, deine Schwestern draußen fragen nach dir. Also es ist jetzt irgendwie dann doch mal durchgekommen. Ja. Ich glaube ja, dass die Version eher der Typ, der da plötzlich in die Rede fällt, passiert.
Und die gefällt Jesus, dir einfach besser, ja, ja.
Ja,
dann ist sie auch wahrscheinlicher. Wenn du das schöner findest, ne, so betreiben wir ja auch Auslegung in der Regel, ne, dass wir halt sagen, was wir schöner finden und das ist dann auch wahrscheinlicher.
Ja. Dann spricht der Geist aus mir.
Gratulation, so. Simon. Genau, ja. Siehe. Also sie benutzen so dieses Wort für pass auf. Pass mal auf, Jesus, deine Mutter. So, und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter?
Wer ist meine Mutter?
Und meine Brüder. Guck mal, er lässt schon wieder die Schwestern weg.
Ja, es ist total lieb.
Wie dreist ist er denn?
Vielleicht ist er genauso wie der Geschichtsschreiber.
Vielleicht sind die Leute auch dreist, ja, indem sie ihn dissen wollen und sagen, sogar deine Schwestern machen sich schon Sorgen um dich.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen komisch, ja. Der ist jetzt halt ein erwachsener Mann, ne, der predigt da und heilt Leute und alle Leute in der ganzen Region finden es geil und jetzt nach Ewigkeiten findet die Familie das mal heraus, ja, merkt, ups, ja, da war ja was und jetzt kommen sie auch noch alle angereist. Es gibt so eine Kurzgeschichte, da steht so ein Satz drin, Herr Müller verließ das Haus und ging zur Arbeit. Seine Familie folgte ihm in 3 Autos. So ist es so, ja, alle sind da. Was wollen die denn da?
Ja.
Sogar deine Schwestern, Mann. Wie lame ist das denn?
Richtig krass. Man, das ist schon, ich glaube, das ist schon so ein bisschen, was man so aus der, in der 5. Klasse so hat, ne? Du sitzt in der 5. Klasse und plötzlich kommt deine Mutter rein und bringt die Brotdose vorbei.
Oh ja, genau. Herrlich.
Es ist grausam.
Ja.
Ich habe das sogar, mir ist das passiert und ich habe das, also ich liebe ja meine Mutter sehr, aber sie hat das tatsächlich mal gemacht. Ich habe ihr das auch gesagt, dass es nicht so geil ist. Ich wurde halt ausgelacht dafür und ehrlich gesagt, wenn ich heute so drauf zurückgucke, ich verstehe das auch gar nicht, warum die mich auslachen. Ich verstehe auch gar nicht, warum mir das unangenehm war. Aber das sind wahrscheinlich die Hormone eines Kindes.
Eigentlich, man tut so, als ob man keine Unterstützung bräuchte, um man selbst zu sein. Ja? Ich bedarf keiner Familie. Ja? In Wirklichkeit hänge ich zwar den ganzen Tag bei meiner Familie rum, aber in der Schule zeige ich mal, dass ich eigentlich total eigenständig bin. So, Jesus ist jetzt total eigenständig und dann kommt Modern um die Ecke und bringt sogar noch die kleine Sabrina Michelle mit.
Ja, die Vierjährige, die sagt, Jesus, warum bist denn du weg?
Genau. So, und Jesus fragt jetzt also, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Eigentlich ganz gut, ja.
Genau, und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen.
Ja.
Also, ne, er macht diese rhetorische Pause, wer ist meine Mutter und mein Bruder, und guckt sich so um mit seinen blauen Augen und seiner wohlgerösteten Haut.
Jetzt hör doch mal auf, endlich diese amerikanischen Bilder heraufzubeschwören, nur weil du sie lächerlich findest.
Die sind total scheiße. Ich glaube ja, dass Jesus klein und hässlich ist. Wollte ich nur mal sagen. Ganz überzeugt von. Aber gut.
Das wäre auch ein Titel für diese Folge. Ja, der Glaube, ja. Des Simon Mallow. Ich glaube, ja, dass Jesus
klein ist. Glaube ist klein und hässlich.
Also Paulus berichtet das mal von sich. Von Jesus wissen wir es leider nicht.
Gut. Paulus war auch klein und hässlich?
Ja, naja, Paulus sagt doch, dass sich Leute über ihn lustig machen, weil seine Briefe voller Wortmächtigkeit sind und krass auftrumpfen. Und wenn er dann als Person vorbeikommt, dann ist er irgendwie klein und unbedeutend und kann nicht richtig gut reden und so.
Mhm. Stimmt, ich habe das mal gehört.
Und hässlich.
Das ist auch immer so ein bisschen so eine traurige Geschichte.
Ja.
Aber wir reden hier nicht von Paulus, sondern von dem Herrn.
Genau, ja. Also der Herr, ob er nun klein und hässlich oder groß, schön, blauäugig und langbärtig war, wer weiß es, sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen. Genau. Eben noch die Situation, die Schriftgelehrten machen diesen krassen Vorwurf, Jesus räumt ihn extrem krass auf, vielleicht standen die Leute vorher und haben sich erstmal hinsetzen müssen vor Schock, ja, dann kommt auf einmal die Familie rein und jetzt stellt Jesus diese Frage in den Raum und guckt alle an und alle gucken nach links und rechts, so wie wenn irgendwie der Professor oder der Lehrer einem eine Frage stellt, von der man nicht genau weiß, ob sie ernst gemeint ist oder auch nur rhetorisch oder was eigentlich damit gemeint sein soll, und dann sagt so zum anderen, ja, scheiße, wie heißen die denn eigentlich? Aus Nazareth, glaube ich. Siehe, pass auf, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Und in diesem Moment zeigt Jesus so auf, auf wen eigentlich? Auf den kleinen Benjamin und den hässlichen Oskar.
Und auf
Elfriede.
Hässliche Oskar ist seine Mutter, oder was? Ach, Elfriede ist seine Mutter. Genau, die Leute an der Seite, also er pickt sich da irgendwie Leute raus. Man kennt da jetzt auch nicht seine Vorlieben. Wahrscheinlich hat er da, ich sag mal, wild irgendwie randomized irgendjemanden genommen, ja. Dann beschreibt er nämlich, warum sie denn Brüder und Mutter sind. Von Schwestern spricht er ja immer noch nicht, das ist ganz schlimm. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Hier wird doch mal wieder eine Schwester erwähnt, aber das ist nur die rhetorische,
oder?
Schwester.
Ja, aber witzig, dass sie jetzt wieder auftaucht.
Ja, aber es gibt ja keine offensichtlich, ja. Die echten werden ja immer nicht benannt. Ja, immer nur die hypothetischen, rhetorischen Schwestern. Das ist ganz furchtbar. Schrecklicher Sexismus.
Ja, naja, aber dann musst du halt einfach mal Markus 15 lesen, wo dann auf einmal steht, und es waren auch viele Frauen dabei. Immer.
Ja, aber du spoilerst immer voraus. Wir haben die Bibel ja nur bis Kapitel 3 gelesen. Lukas, hör doch mal auf.
Ja, und ich bitte dich auch unbedingt so zu tun, als ob du nie in der Bibel gelesen hättest, bevor du irgendwas liest.
Das habe ich ja letzte Woche schon verneint, also verjaht. Bejaht?
Verjaht,
und ja. Super. Verjaht, ich habe es verjaht. Und genau, und das sind dann die Brüder und Schwestern.
Ja.
Ich glaube, was ich halt an dieser Sache so krass finde, ist halt, dass er wirklich knüppelhart aufräumt mit diesem Familienprinzip. Der reißt an diesen Satz komplett ein. Und der lässt ja auch keinen Stein auf dem anderen. Der sagt doch nicht so, ja, aber irgendwie ist jetzt Mutter und Schwester schon ziemlich wichtig, ja, sondern ist halt komplett für den Arsch. Ich meine, sieht auch so ein bisschen so aus. Ist ja nicht so, dass er irgendwie auch überhaupt mit denen rumgegangen hätte, jetzt die letzten Tage, Wochen, ja, mit seiner Familie einfach mal losgegangen. Weiß ich nicht, man stellt sich so vor, der sitzt da jetzt in seiner ganz romantischen Vorstellung und mit seinem Hobel, ja, oberkörperfrei, schwitzt so in der Sonne vor sich hin. Und dann denkt er sich so, boah, ich gehe mich jetzt mal taufen im Jordan. Ach nee, ich muss mich noch mal waschen.
Genau, ich,
ja,
gehe mich noch mal
so oberkörperfrei
abkühlen.
In den Jordan, richtig?
Und dann kommt auf einmal hinein. Johannes an und sagt, das ist deine Taufe. So würdest du so einen schönen atheistischen Comicfilm drehen über Jesus.
Ja, dann macht er sich eine Coke auf, ja, und Und das ist ja weg und irgendwie juckt's ja auch keinen und ihn juckt's nicht. Das ist halt irgendwie ziemlich dramatisch so und irgendwie drückt er einfach nur aus, was eh die ganze Zeit schon ist. Ja, er ist halt ein Typ, der halt für den Herrn unterwegs ist und der halt seine Familie in den Leuten sucht, die halt auf seiner Seite stehen und zwar ganz und gar. Und die Leute, die nicht auf seiner Seite stehen, die stehen halt nicht auf seiner Seite. Er verurteilt ja auch niemanden dafür, aber er macht halt auch nicht irgend so ein Ding draus, dass er sagt, ja, Brüder und Schwestern sind halt irgendwie meine angeborenen Leiblichen. Das halt interessiert ihn halt herzlich wenig. Damit würde ich aber auch nicht sagen, Familie braucht keiner. Ich meine, ich bin verheiratet, wäre ja Quatsch, wenn ich das behaupte. Aber er zeigt die Priorität, wie du leben solltest.
Genau, wahrscheinlich hat er auch nicht auf einzelne Leute gezeigt, sondern tatsächlich alle gemeint, auf die er geschaut hat, ne? Auf das Volk. So, jetzt vielleicht nicht gerade auf die Pharisäer, die gerade gesagt haben, dass er der Böse ist, so. Aber er überträgt halt alles von seiner Familie auf diese Leute. Aber was heißt denn das eigentlich? Was überträgt man denn eigentlich? Was bedeutet denn eigentlich Mutter und Brüder, ne? Es geht einmal um die Zusammengehörigkeit. Ja, das ist ja auch das, weswegen er nach draußen gerufen wird. Deswegen fühlen die Leute sich auch irgendwie genötigt, ihn zu rufen, weil das ja Mutter und Brüder und Schwestern sind, das ist ja Verbindlichkeit. Ja, wenn in den 10 Geboten steht, du sollst deine Eltern ehren, dann ist das hier das Gebot, was jetzt gerade im Raum steht. Ja, also ganz wichtig, deine Mutter ist hier. Ehre deine Mutter. Eigentlich müsste Jesus sofort aufstehen und zu ihr hingehen. Aber er überträgt jetzt diese Notwendigkeit, die Familie zu ehren und die Eltern zu ehren, auf jeden einzelnen von den Leuten, die vor ihm sitzen. Und damit macht er was, ne? Das ist ja eine Metapher, die er jetzt gebraucht. Also er benutzt das Wort Mutter und Brüder nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern als Metapher, im übertragenen Sinne. Und das Kriterium dafür, das Merkmal, woran man merkt, dass jemand zu der Familie Jesu gehört, ist, wer Gottes Willen tut. Ganz schön krass.
Genau. Und natürlich muss man sich dann immer die Frage stellen, was dieser Wille denn ist und so. Und das ist natürlich immer ein ganz anderes Thema. Aber was er halt hier den Leuten auch wirklich anerkennend sagt, ist, ihr liebt den Herrn oder ihr tut den Willen des Herrn. So. Und deswegen sind wir jetzt hier richtig close miteinander. Riesengroße Adelung der Anwesenden. Mega. Das ist so, da wird jetzt auch nicht davon gesprochen, dass das jetzt die 12 Apostel sind. Sondern es können gut sein, aber werden wahrscheinlich noch andere in der Gegend sein, weil wird jetzt nicht Petrus als seine Mutter bezeichnen. Nee. Ich denke, im Wesentlichen beschreibt das was ganz Grundlegendes. Auch wieder eine Basis dafür, warum man von Gemeinde sprechen kann, wie Gemeinde sein kann. Und da kann man natürlich auch wieder, ich als Simon, der quasi ins christliche Leben hinein wiedergeboren wurde, der da halt wirklich sagt, ja, wenn ich jetzt hier Bruder und Schwester sehen möchte, dann müsst ihr aber auch Bruder und Schwester sein. Dann behandle ich euch auch so. Dann behandle ich euch so krass, dass ich mich wie ein Wolf vor euch stelle, wenn Leute von außen kommen und euch zerreißen möchten. Aber wenn ihr nicht Bruder und Schwester seid, dann halt nicht.
Ja.
Es bringt so viel Gutes mit sich und so viel Verantwortung. Ich meine, er beschreibt ja damit noch mehr. Er beschreibt ja zum Beispiel auch so seine Brüder und Schwestern, die halt scheinbar nicht seine Brüder und Schwestern sind, so richtig in diesem Moment zumindest, denn irgendwie haben sie ihn ja auch vergessen. Also natürlich würde ich jetzt nicht sagen und ich würde mir jetzt nicht mich hier exegetisch hinsetzen und behaupten wollen, dass das genau der Fall ist, aber momentan haben wir die Gegenüberstellung, dass die höhere Priorität für Jesus von Nazareth in diesem Moment tatsächlich die Leute in diesem Raum sind.
Ja, das ist richtig.
Nicht die Leute vor der Tür.
Da kann man ja auch mal wieder spoilern. Also sein Bruder Jakobus wird auch wieder auftauchen und wird ganz wichtige Person in der Gemeinde werden, ja, als der Herrenbruder. Sein ältester Bruder. Mhm. Also das ist schon so, dass die auch irgendwann ankommen und andocken und checken, worum es geht. Gerade am Kreuz ist es ja nicht ohne Grund so, dass unsere katholischen Geschwister so viele Darstellungen von Maria auch haben mit so einem Schwert durchs Herz. Ne? Kennst du das? Weil es da beschrieben ist, wie ein Schwert durch ihr Herz geht, als sie eben sieht, wie Jesus stirbt. Ja, und sie wird so einer der treuesten Anhängerinnen der Gemeinde. So, nicht ohne Grund, weil das natürlich noch ganz am Anfang ist hier, ne? Ihnen ist das noch nicht klar. Aber das Kriterium dafür, dass man halt, Geschwister von Jesus ist, zu Jesus gehört, ist halt, den Willen Gottes zu tun. Und im Moment tut die Familie das nicht so ganz, weil sie halt noch gar nicht wissen, dass es hier überhaupt um Gott geht und um Gottes Willen. Ja, für sie ist im Moment einfach nur irgendwie der kleine Jesus da am Werk. Da fragt man sich natürlich, Mensch, was ist denn los, Maria? Ja, also die hat doch mal so eine Prophezeiung bekommen nach dem Evangelium, dass sie einen Sohn gebären wird, der Jesus heißt. Und dann war krasse Action und irgendwelche Engelschöre sind aufgetreten und da kamen dann die Hirten an und haben gesagt, hey, wir haben es auch gehört. Und dann irgendwelche Sterngucker und haben gesagt, ja, wir haben auch so einen Stern gesehen und ganz besonderes Kind. Ja, und jetzt passiert da was Besonderes und Maria denkt erstmal so, hä, was soll denn das jetzt?
Oh, ich kann nicht sagen, was das ist. Das sind 30 Jahre Zeit.
Boom.
Also, boom. Ja, aber genau so sehe ich das. Also, das sind einfach 30 Jahre Zeit, wo nichts passiert ist. Man kann es ja auch mal einfach auf den Glauben jedes einzelnen, auch heute lebenden Christen setzen. Wie viele Menschen sitzen da draußen, ja, einschließlich mir, und haben eine völlig, völlig krasse, übernatürliche Epiphanie gehabt, ja, und kriegen also mit den Jahren, eine Gottesbegegnung, eine Offenbarung quasi, sitzen Jahre später da und fragen sich, ob das passiert ist. Und jetzt ist ja auch irgendwie der Mann nicht da von der Maria und kann irgendwie auch mal sagen, ja, ich habe das auch erlebt, so, der ist jetzt irgendwie weg und so. Und eine Frau, die erstmal, zumindest muss ich jetzt mal kurz davon ausgehen, so alleinerziehend war, in so einer Zeit, der das bestimmt ein großer Schranz war, so, ja, ein Haufen Kinder, das ist so eine Frau, die wird auch nicht leicht gehabt haben, im Gegenteil. Und dann sind 30 Jahre vergangen, wo der Jesus halt eigentlich immer wieder mal eher Ärger gemacht hat als alles andere. Wir erinnern uns an diese Tempelnummer, da verbummeln wir den Sohn, das ist auch schon ein bisschen unangenehm, ja, und dann jetzt plötzlich, einfach so, ja, gerade hat er noch mit dem Hobel geschwitzt und ist in den Jordan gesprungen und plötzlich dreht er ja am Rad so. Ja. Schwierig nachzuvollziehen, ehrlich gesagt. Ganz schwierig.
Vor allem kommt es ja für Maria dann als Witwe auch darauf an, dass sie versorgt wird, ne? Und dafür sind ja jetzt ihre nächsten Verwandten zuständig. Das heißt, die Kids müssen arbeiten und wenn sie auch noch Schwestern haben, die ja nun in der Regel nicht berufstätig waren, dann ist es umso wichtiger, dass alle mit anpacken. Ja, und jetzt verschwindet auf einmal einer und macht da auf einen großen Zampano. Das ist schon krass. Und da ist natürlich der Blick erstmal auf mich selber, ne? Also, wie finanziere ich mich jetzt überhaupt und so? Und nicht so sehr der Blick, was geht eigentlich mit Jesus gerade, was passiert eigentlich bei meinem Sohn und die Erinnerung daran, was war verheißen für ihn. Ja, ist ein guter Punkt und ich finde es auch wichtig so, weil ob du jetzt das grundlegende Glaubenserlebnis, irgendwie der Moment, wo ein Mensch anfängt zu glauben, wenn es in einem konkreten Moment festmachbar ist oder wenn es an einer bestimmten Phase im Leben festmachbar ist, das geht auch schnell unter, also über Jahre halt. Aber über Jahre und Jahrzehnte immer verschütteter und immer mehr so was Abstraktes, ne? Oder auch vielleicht tatsächlich eine Verheißung, ja? Wenn jemand also wirklich den Eindruck hat, dass er oder sie, keine Ahnung, ein Kind bekommt und total die krasse Familie gründen wird oder irgendwie ein Aufbruch in der eigenen Gemeinde passieren wird, ja? Und dann arbeitest du 30 Jahre mit und es gibt eine Sitzung nach der anderen, in der es nicht vorangeht und die Leute sperren sich und es passiert nichts, gibt genug Pfarrer, denen zugeht. Ja, die kommen an irgendeinen Ort, sollen da jetzt Pfarrer werden und haben richtig Bock loszulegen. Ja, so Leute in unserem Alter, die mit dem Studium fertig werden. Und dann passiert 30 Jahre nichts, obwohl sie alles, was sie gelernt haben, anwenden und obwohl sie beten und tolle Leute an Mitarbeitern haben. Und da hängst du halt drin, ja. Aber wenn am Anfang eine Verheißung steht, wenn am Anfang Gott wirklich verbürgt hat, dass es passieren wird, dann wird es passieren. Und ab und zu muss man, glaube ich, so kleine Stationen feiern, so Momente feiern, in denen man sich dran erinnert, ja. Es ist gerade nicht so. Es ist gerade 40 Tage Wüste, die Jesus auch erlebt hat, ja. Jesus hatte diese Zeiten, in denen er loslegen sollte und nichts passiert ist. Jetzt hat er gerade eine Zeit, in der er predigen und heilen soll und die Leute hören ihm zum Teil gar nicht zu, sondern überfallen ihn einfach, ja. Auch das ist ja nicht die Erfüllung dessen, was er vielleicht als Plan hat. In diesen Zeiten dran festzuhalten und zu sagen, da gibt's doch noch was mir mal verheißen worden ist. Darauf kommt's an, ne? Und Maria wird sich demnächst dran erinnern, aber in diesem Moment ist sie noch nicht dabei.
Absolut, ja. Und da merkt man dann auch wieder an der Stelle, oder muss ich auch immer wieder zum Beispiel an den Satz eben von letzter Woche erinnern, ne? Wenn Jesus sagt, es kann halt auch alles vergeben werden. Und das wird ja auch in diesem Fall passieren. Die Familie fühlt sich voll idiotisch auf. In den Kontext dessen, dass wir mal schnell 30 Jahre überbrücken, ja. Im Markus-Evangelium da mal eben so, und da so draufschauen, ganz erhaben aus der auktorialen Sicht. Auktorial ist die Person, die quasi von oben drauf schaut und alles weiß, und alles schon ein bisschen kennt. Es gibt ja in Geschichten, wie weiß ich, Herr der Ringe, glaube ich, wird so erzählt. Ja.
Ja.
Sie haben das und das gemacht und dann ist das und das passiert und ja. So. Das ist der Erzähler, der halt über allem schwebt. Und das sind schwebt.
Die Schwaben wieder. Ja.
Die Schwaben schweben.
Genau,
überall.
Aber das sind eben nicht die Leute in der Geschichte. Ne? In der Geschichte weiß ich nicht Bescheid. In der Geschichte kann ich höchstens an so einen Punkt kommen, in dem ich mich immer wieder an das erinnere, was schon war, ja. Dass ich so ein bisschen Verbindungslinien ziehen kann, aber ich kann eben nicht in die Zukunft schauen.
Mhm. Und dann eben, wie es Lukas auch schon sagte, das ist in unserem Leben genauso. Wir denken auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine moderne christliche Perspektive, man wäre gerne auktorial in seinem eigenen Leben.
Ja.
So, weil man halt dann kommt ein Pastor, man geht halt zu irgendwelchen Leuten hin und lässt sich irgendwie gut zureden und dann denkt man, man weiß, was in seinem Leben passiert, weil man irgendwie, weiß ich nicht, denkt, man möchte alles wissen oder denkt auch alles zu wissen für die Zukunft. Ja, aber dann scheitert man und dann kann man wieder sich nicht vergeben und so, also ganz schlimm. Aber die Wirklichkeit ist halt die, und das weiß halt Gott auch, wir sind halt nur kleine Menschleins, ne? Und da scheitert man eben. Und deswegen gibt's auch diese, ich würde mal sagen, damit es auch der letzte Deutsche versteht, die Regelung, dass uns vergeben wird. Ja,
genau.
Und
naja, und Punkt. Im alten Orient wusste man auch, dass man eben nicht in die Zukunft gucken kann. Also wir sagen ja immer so Fortschritt, ja? Wir schauen nach vorne, so eine Redewendung. Aber für den alten Orient war es eigentlich klar, dass die Zukunft im Rücken liegt, ja, und nicht vor Augen, sondern was ich vor Augen habe, ist nur die Vergangenheit. Die kann ich so einigermaßen einsehen, da kann ich mich dran erinnern. Und die einzige Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen, war sozusagen zu gucken, was ist schon passiert, um sich dran zu erinnern, was ist möglich. Ja, und das wäre auch die einzige Möglichkeit für Maria, halt, ne, sich dran zu erinnern, was damals vom Engel zu ihr gesagt worden ist, um dann für die Zukunft zu sehen, da könnte noch was kommen. Aber das macht man ja im Alltag kaum so. Es ist einfach nicht möglich, die Zukunft zu sehen, aber eben auch nicht nötig. Aber deswegen steht im Zentrum ja für uns immer irgendwie die Verheißung. Genau zu sehen, was hat Gott eigentlich alles verheißen an guten Dingen, ja? Und darauf zu hoffen und darauf zu vertrauen. Deswegen ist Glauben ja auch Hoffnung, ne? Weil er sich nicht darin erschöpft, dass alles genau schon so eintritt, sondern weil er immer darauf hinausgeht, dass es noch kommt. Ja, dass es sich immer wieder in bestimmten Momenten verwirklicht, aber dass dieser Moment, von dem Jesus spricht, es werden alle Sünden und Lästerungen vergeben werden, dass dieser Moment, wo das Reich Gottes anbricht, also das bricht schon an, aber indem es vollkommen wird, erst noch aussteht. Ne? Und ich finde das wichtig, weil Christsein heißt nicht einfach zu wissen, ja, ist alles safe, ich weiß über alles Bescheid, sondern Christsein heißt zu wissen, ich weiß zwar nicht alles, aber ich weiß, auf wen ich vertrauen kann.
Und deswegen ist es umso wichtiger, auch diese eigene Verheißung zu kennen. Und sich über so solche Dinge auch mal gewahr zu werden, ja, und sich dafür die Zeit zu nehmen. Ich habe das vor vielen Jahren immer wieder gemacht. Ich verliere die immer wieder aus den Augen, meine Verheißung, das gebe ich zu. Und trotzdem sich die immer wieder einfach bewusst zu machen. Ja. Was glaube ich denn, was in meinem Leben passieren soll oder kann? Was glaube ich denn, wie Gott mich denn empfindet und sieht? Ich rede jetzt bewusst nicht vom Plan, ja, da verwehre ich mich gegen zu sagen, dass Gott den Plan hat für mein Leben, weil das nämlich echt albern ist, weil, sagt es mal jemanden, der querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und sich nicht mehr bewegen kann.
Ja.
Aber es geht darum, dass es eine Beziehung gibt und dass Gott halt etwas über dich denkt, und explizit kannst du daraus auch etwas ableiten. Aber der Punkt ist eben, darauf zu schauen und nicht immer nur in die Zukunft zu gucken, weil die ist nur spekulativ, ja. Dummerweise. Ja,
genau.
Möchte man nicht, ist aber so.
Deswegen sprechen wir ja auch von Jesus, der gestern, heute und für alle Zeit da ist, ja, aber er ist eben auch heute da. Und das Problem bei dem Plan Gottes ist ja so, man könnte ja was falsch machen, dann ist man auf einmal nicht mehr im Plan drin. Aber Gott kann, egal ob dein Plan aufgeht oder nicht, ja, immer noch eine Lösung finden. Und das zeigt die Bibel par excellence mit Jesus, ja. Er wird ans Kreuz genagelt als Verbrecher, er stirbt. Tja, und dann sagt Gott am Ende, Ja, genau, das brauchtet ihr, damit ihr frei werden könnt und Jesus lebt jetzt wieder. Hätte ja auch keiner für möglich gehalten. Vielleicht war sich nicht mal Jesus so richtig sicher, wie die ganze Nummer ausgehen soll. Ja, aber es war halt der Weg, den Gott dafür gewählt hat. Und das sollte irgendwie, finde ich, im Vordergrund stehen. Und dafür ist die Bibel eben auch ein Buch wie kein anderes, das uns vor Augen hält, wie Gott tatsächlich, ohne dass Menschen einen Plan haben, krasse Dinge tut und Wunder bewirkt. Und dieses Reflektieren, was du gesagt hast, darüber, was Gott eigentlich mit meinem Leben vorhat, das sollte, finde ich, für mich auf jeden Fall immer mit der Schrift passieren. Immer damit, dass ich auch in der Bibel lese, weil letztlich höre ich da Gottes Stimme so gut wie nirgendwo anders und kann auch sehen, dass es halt wirklich ein Wort von Gott ist. Luther spricht vom äußeren Wort, ein Wort, das nicht aus mir selber rauskommt, wo ich ziemlich sicher sein kann, dass zumindest das Wort selber, wenn auch nicht die Interpretation, nicht einfach nur meinem Denken sozusagen entspringt. Und dann kann das mir so eine Leitlinie sein.
Mhm. Und wir sehen auch, Jesus Leben oder die Jahre, die hier berichtet werden, die liefen halt auch nicht rund. Meine Herren, überhaupt nicht. Sondern die waren einfach stressig und die waren anstrengend und immer wieder kamen Leute an und wollten ihn ans Leder. Und ich glaube, das war halt nicht, also wenn man halt von dem Gottesplan spricht, dann wirkt das hier dermaßen unausgegoren.
Völlig,
das ist halt absurd.
Verplant.
Ja, derbe, so auch völlig ungerade, ja, und so ist es nicht. Und ich glaube, auch da die ganzen Evangelien in ihrer Summe und in allem mal auch sich vor Augen zu halten, zu sehen, das Leben Jesu war ungerade, turbulent, total anstrengend und am Ende oder fast ganz am Ende hängt er am Kreuz. Das halt irgendwie keine Erfolgsgeschichte, sorry, ja. Und das ist das nun mal. Und dann muss man sich nicht an Christen orientieren wie Bill Heibels, so sehr ich diese Person an sich grundsätzlich auch schätze. Oder weiß der Geier, Leo Bicker und die ganzen großen Männer, die heftige Scheiße reißen. Auch die hatten übrigens ziemlich viel Shit in ihrem Leben hinter sich. Man muss sich da als Christ nicht total aufreiben, weil man denkt, ich habe kein gerades Leben.
Ja.
Im Gegenteil. Umso ungerader es ist, umso mehr kann man auch davon berichten und umso aufregender ist es für andere.
Genau.
Deswegen lieben wir diese Evangelien ja auch.
Ein letzter Satz zum Schluss noch. Mit dem Vers 28 von der letzten Woche und diesem Vers 35 ist eigentlich die ganze Botschaft der Bibel zusammengefasst. Alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerung, so viel sie auch lästern mögen. Wer Gottes Willen tut, der ist der Bruder von Jesus und seine Schwester und seine Mutter. Also, am Anfang steht die Botschaft, du bist freigesprochen, du kannst nichts tun, damit Gott dir gnädig ist, aber du musst auch nichts tun, alles wird dir vergeben werden. Und daneben steht der Satz, wer Gottes Willen tut, ja. Wir können uns nicht nur dahinter verstecken, dass wir freigesprochen sind, sondern wenn wir freigesprochen sind, wenn uns keine Schuld mehr angerechnet wird, dann können wir doch auch einfach dankbar handeln und darin wissen, wenn wir so handeln, wie Gott es will, was wir immer wieder im Leben in einzelnen Situationen neu suchen müssen, dann gehören wir auch einfach zu Jesus dazu. So, als Familie. Also, am Anfang steht der Freispruch und die Gemeinschaft mit Jesus, die folgt dann daraus. Ganz natürlich.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Toll.
Das ist sehr gut. An dieser Stelle hoffen wir sehr darauf, dass ihr unbedingt retweetet und teilt, was das Zeug hält für diese Folge, damit viele Leute sich das einmal reinziehen und entdecken können, ob offenbar nicht auch was für sie ist. Gebt uns 5 Sterne bei iTunes, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Total cool, dass ihr uns unterstützt. Danke fürs fleißige Hören. Und auch da kann Simon nichts hinzufügen. Deswegen hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Dann starten wir schon in Kapitel 4 von Markus. Wer hätte gedacht, dass es so schnell geht? Amazing. So, genau. Bleibt mit uns am Ball. Wenn ihr Fragen habt, stellt eure Fragen und wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin,
bleibt bärtig.